Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext heute am Sonntag, Kantate singet, ist ein Lied. Ein sehr altes Lied. Circa 1900 Jahre alt. Vermutlich wurde es damals in den frühen christlichen Gemeinden häufig und gern gesungen. Die Melodie ist uns nicht überliefert, aber der Text. Denn der ist aufgeschrieben im Neuen Testament, im Offenbarungsbuch des Johannes. Ich habe aus den vorgeschlagenen Predigtexten für den Sonntag Kantate ganz bewusst für heute diesen Text ausgesucht, weil er mich seit langem fasziniert und ich mit ihm viel verbinde, was insbesondere mit dieser Gemeinde und dieser Kirche zu tun hat. Ich lese aus Offenbarung 15 die Verse 2 bis 4. Johannes schreibt: Dann sah ich etwas, das einem gläsernen Meer glich und mit Feuer durchsetzt war. Und die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens standen an dem gläsernen Meer und trugen die Harfen Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied zu Ehren des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Nationen. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Nationen werden kommen und dich anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Herr, nun sende du deinen Geist, dass er uns Lippen, Ohren und vor allem das Herz öffnet. Lass uns froh werden über dich. Lass unser Leben ausstrahlend werden durch dich. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute einen Kantate-Gottesdienst. Der Prophet Johannes öffnet uns dabei den Blick sozusagen durch den Horizont oder vielleicht durch die Altarwand auf den großen, herrlichen, fröhlichen Kantate-Gottesdienst vor dem Thron Gottes. Nun ist es mit den Texten aus der Offenbarung, die wir ja gerade wieder gehört haben, oft so eine Sache. Einerseits sind sie irgendwie so faszinierend. Es gibt kaum einen Hauskreis, der nicht irgendwann sagt, jetzt müssen wir mal Offenbarung lesen. Andererseits voller Bilder und Begriffe, die uns unverständlich sind. Und so fragen wir uns, wer singt denn da? Wo wird gesungen? Was wird gesungen? Und vor allem, warum wird gesungen? Johannes beschreibt in seiner Vision die große Gemeinde der Christen aller Zeiten, die sich vor dem Thron Gottes versammelt hat und dort einen großartigen Lobgesang zu Ehre Gottes singt. Schon in Kapitel 4 und 5 hat Johannes dieses gläserne Meer erwähnt. Dort sind es dann die 24 ältesten griechisch Presbyter, die Loblieder vor dem Thron Gottes anstimmen und dabei auf Gitarren spielen. Auch wenn in vielen deutschen Übersetzungen meist Harfen steht oder manchmal auch Leier, im griechischen Text steht wörtlich Kithara, also Gitarren von. In Offenbarung 15 bleibt die Zahl der Lobsänger allerdings nicht auf 24 Älteste beschränkt, sondern unzählbar viele. Sieger über das Tier und sein Standbild und über die Zahl seines Namens. Die singen und spielen auf Gitarren, die Gott ihnen gegeben hat. Klammer auf, dass vor dem Thron Gottes jede Menge Gitarren gespielt werden, finde ich als Gitarrist und Bassist natürlich besonders toll. Und ich freue mich jetzt schon darauf, irgendwann da mal mein Instrument mit einstöpseln zu können. Aber was ist eigentlich gemeint mit diesen Siegern über das Tier und sein Standbild und die Zahl seines Namens? Mit dem Tier ist der römische Kaiser gemeint und stellvertretend dadurch die Machthaber aller Zeiten. Die Kaiser damals, die ließen Standbilder von sich anfertigen und auf den Marktplätzen und an zentralen Orten aufstellen. Und davor sollten dann die Bewohner der Stadt Huldigungsopfer für den Kaiser darbringen. Und wer das nicht tat, wie heißt es bei Asterix, ab vor die Löwen. 66, das ist die Zahl, von der hier die Rede ist, 666 ist die Zahl, die schon dem Kaiser Nero, dem großen Christenverfolger, zugeschrieben wurde und mit ihm auch seinem Nachfolger Domitian zu dessen Zeit Johannes auf der Insel Patmos die Offenbarung verfasst hat. Und die Sieger, das sind Christen. Christen, die treu bei Jesus geblieben sind, die nicht vor dem Standbild des Kaisers geopfert haben, sondern die ihren Glauben bezeugt haben. Ich bin überzeugt, dass die ersten Leser der Offenbarung des Johannes aus diesem Text neuen Mut und Trost geschöpft haben. Denn was Johannes hier ja beschreibt, ist die Proklamation des Siegers und das Lied am gläsernen Meer, das gewiss gerne gesungen wurde damals in den Gemeinden. Das ist eine großartige Lobeshymne auf den, der letztlich alle Macht und Kraft hat. Eben nicht der römische Kaiser, sondern Jesus, der Sieger über den Tod, das Lamm Gottes, das zwar als Opferlamm getötet wurde, aber jetzt erhöht ist und auf dem Thron sitzt. Das heißt, was auch immer noch kommen mag, welcher Diktator auch immer einen Anspruch erheben mag, welches Regime sich auch erhebt, alle müssen vergehen, bleiben wird nur einer, Jesus. Anders gesagt, der Sieg steht fest, sein Reich kommt, unaufhaltsam. Nur ihm werden am Ende alle Völker, alle Nationen Loblieder singen. Und die irdische Gemeinde kann jetzt schon, trotz aller Bedrängnis und Not, mit einstimmen in das Lob des großen Chores, der im Himmel, am gläsernen Meer, vor dem Thron Gottes Loblieder singt. Der Sieger steht fest, und wer weiß, dass er auf der Seite des Siegers steht, der kann trotz aller Widrigkeiten Loblieder singen. Für mich steht dieses Loblied am gläsernen Meer, das steht sogar in einigen Bibelausgaben über diesen Versen. Für mich steht dieses Loblied am gläsernen Meer in enger Beziehung, unter anderem zu den Kirchenfenstern hier, in unserer Stephanuskirche. Schon als ich die ersten Entwürfe gesehen habe, habe ich an dieses Lied gedacht. Und das hat sich durch die mehrjährige Ausführung ja mehr als bestätigt. Und bis heute verbinde ich hier mit unseren Glasfenstern, mit den vielen Blautönen, das Loblied am gläsernen Meer in Offenbarung 15. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns hier versammeln zum Gottesdienst, treten auch wir vor den Thron Gottes, um ihm unsere Loblieder zu singen, nicht nur am Sonntag Kantate. Wir sind verbunden mit den Christen aller Zeiten und allen an allen Orten, wenn wir Gott die Ehre geben, ihn anbeten und ihm unsere Loblieder singen. Ja, wir kommen da zum Ziel unseres Daseins, wenn wir Gott loben. Das heißt, ganz auf ihn ausgerichtet sind und unser Mund übergeht von dem, wovon unser Herz voll ist. Gott loben, das ist unser Amt. Das heißt, das ist unsere wichtigste und vorrangige Aufgabe, das ist das, wofür wir da sind. Worauf kommt es nun beim Lobgesang an? Kann man zum Beispiel mit bestimmten Musikstilen Gott besser loben als mit anderen? Wenn man die Äußerung sowohl von älteren oder auch jüngeren Christen hört, kann man diesen Eindruck ja gewinnen. Und einige, auch hier, singen ja gar nicht mit, wenn ihnen der Musikstil oder die Melodie nicht gefällt. Ich staune oft, wenn ich so in die Reihen schaue und sehe, wie etliche sich mitten im Gottesdienst aus der Lobgemeinschaft ausklammern. Und von anderen habe ich sogar gehört, ach, das ist nicht meine Musik, ich komme nur, wenn ausschließlich meine Lieblingslieder im Gottesdienst gesungen werden. Hallo? Was ist das für ein verkorkstes Gottesdienst- bzw. Lobliedsverständnis, nicht zu kommen oder nicht mitzusingen, auch wenn es vielleicht eine alte oder zu neue Melodie ist? Oder kommt es vielleicht beim Lobpreis auf bestimmte Worte, Triggerworte, sagt man heute an? Sind bestimmte Worte lobpreisförderlicher als andere? Oder kommt es eventuell auf meine jeweilige Gefühlslage an? Ist der Lobgesang mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie ich drauf bin? Das Geheimnis des Lobgesangs ist weder abhängig von bestimmten Worten, noch von bestimmten Musikstilen und noch von Personen. Das Geheimnis des Lobgesangs, das liegt in der Perspektive. Was wir in den Blick nehmen, wofür wir unseren Blick bestimmen lassen, das zieht dann ja auch unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das bestimmt dann unsere Gedanken und unser Herz und das äußert sich dann in dem, was aus unserem Mund herauskommt. Wovon das Herz des Menschen voll ist, davon redet auch sein Mund. Das hat Jesus gesagt. Im alten Lutherdeutsch, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Der Sonntag Kantate und der Lobgesang am gläsernen Meer stellen uns vor die Frage, was für ein Lied singen wir denn? Und wem oder was gestatten wir denn, den Inhalt unserer Lebenslieder zu bestimmen? Anders gefragt, worauf ist unser Blick gerichtet? Wovon lassen wir unsere Perspektive bestimmen und damit auch unser Denken und Singen prägen? Von dem, was irdisch und menschlich, allzu menschlich ist? Oder von dem, was himmlisch ist, was Jesus getan hat und verheißen hat zu tun? Denn von diesem Bezugspunkt her bestimmt sich der Inhalt und die Melodie der Lieder, die wir singen. Wenn wir auf uns und andere sehen, dann sehen wir viel Mangelhaftes, Unvollkommenes. Denn so sind wir Menschen. Wenn wir unsere Perspektive von dem irdisch Vorfindlichen bestimmen lassen, dann drängen sich die Probleme der Globalisierung, der Umweltzerstörung, der sozialen Ungerechtigkeit in den Vordergrund. Wenn wir uns selbst in den Blick nehmen, dann entdecken wir unsere Schwächen und Fehler, unsere Grenzen. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen und kommen dabei schlecht weg, weil andere mehr haben, mehr können, mehr Geld haben, mehr Zeit haben, was auch immer. Und ist es dann ein Wunder, wenn wir immer wieder das alte Lied, die Jammerlitanei anstimmen? Das neue Lied, den Lobgesang, werden wir nur dann anstimmen, wenn wir unseren Blick erheben, auf Jesus sehen, die Perspektive des Reiches Gottes uns bestimmen lassen. Der Lob richtet seinen Blick auf den Gegenstand des Lobes. So wie die Sänger des Lobgesangs am gläsernen Meer. Sie singen nicht das alte Lied des Jammerns und Klagens, das alle singen, die nur sich selbst im Blick haben. Sie singen das neue Lied derer, die Gott befreit und erlöst hat, denen er eine neue Zukunft eröffnet hat. Den Sängern am gläsernen Meer spürt man ab, wie überwältigt, wie hingerissen und begeistert sie sind von dem, den sie dort auf dem Thron sehen. Und von ihnen können auch wir uns anstecken lassen. Wo Jesus, der Sieger über den Tod und alle lebenszerstörenden Mächte, wo der Friedensfürst, der Tröster, der Heilmacher in den Blick kommt, da verstummt das alte Lied, die Jammerlitanei, und wird abgelöst durch das neue Lied, das Lied der Erlösten, den Lobgesang, der nicht müde wird, die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben in immer neuen Liedern. Gemeinden, in denen Gott gelobt wird, sind Widerstandsnester in dieser Welt. Wer das gesagt hat, weiß ich nicht, aber der Satz ist gut und stimmt. Gemeinden, in denen Gott gelobt wird, sind Widerstandsnester in dieser Welt. Widerstandsnester deshalb nämlich, weil da der wahre Sieger gepriesen und angebetet wird und nicht die Mächte, die sonst noch Anspruch auf unser Leben haben wollen. Dazu gehören auch die negativ orientierten Denkstrukturen, die uns ja schon so früh eingeimpft worden sind. Geben wir dem Negativen die Ehre oder Gott? Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute Morgen an zwei Menschen erinnern, die zum einen eindrücklich deutlich gemacht haben, wie wichtig das Loblieder singen für eine Gemeinde und jeden Einzelnen ist, und die zum anderen mit dieser Gemeinde, dieser Kirche eng verbunden sind und die mich persönlich direkt bzw. indirekt geprägt haben. Ludwig Steil und Fritz Schwarz. Ludwig Steil war Pfarrer hier in Holsterhausen, mein Vorgänger genau, in der Zeit des Nazi-Regimes. Und er, Ludwig Steil, hat aus einer Ablehnung von Krieg, Judenverfolgung und totalitärem Anspruch des Staates kein Hehl gemacht. Und wegen seiner Tätigkeit in der Bekennenden Kirche und vor allem seinen Predigten wurde er verhaftet und ist, wie einige wissen, im Januar 1945 im KZ Dachau verstorben. Viele wissen auch, dass unsere Kirche hier in Erinnerung an Ludwig Steil als Märtyrer, das heißt als Glaubenszeuge, der als Glaubenszeuge starb, deshalb den Namen des ersten christlichen Märtyrers, nämlich Stephanus, erhalten hat. Hinter dieser Namen Stephanus steckt also auch immer die Erinnerung an Ludwig Steil. Ludwig Steil hat im November 1944 aus dem Gefängnis in einem Abschiedsbrief an die westfälischen Pfarrer Folgendes geschrieben. Und mein Lieber, das ist auch der Auftrag Gottes an Sie und alle, die noch am Dienst des Evangeliums stehen dürfen. Wacht auf, lasst den Lobgesang hören. Einen Monat zuvor, im Oktober, hatte Ludwig Steil bereits seiner Frau geschrieben, und sage der Gemeinde, also in Holsterhausen, und sage der Gemeinde, dass der Lobgesang nicht verstummen darf. Etliche werden diese Zitate kennen, zumindest habe ich sie schon öfter erwähnt. Ganz einfach deshalb, weil sie mir eine stete Erinnerung daran sind, worin der Auftrag unserer Gemeinde besteht. Der Lobgesang darf nicht verstummen. In Holsterhausen nicht und darüber hinaus. Mein erster Gottesdienst hier in dieser Kirche, den ich mitgefeiert habe, das war vor 33 Jahren der Trauergottesdienst anlässlich der Beerdigung von Fritz Schwarz. Ich habe damals als junger Vikar ungefähr da gesessen, wo ich auch heute sitze, im Posaunenchor, damals in der Menge der anderen Vikare. Fritz Schwarz war Superintendent des Kirchenkreises Herne und hat viele, auch mich, entscheidend geprägt. Als Fritz Schwarz 1985 schwer herzkrank war und den Tod vor Augen hatte, hat er als sein Vermächtnis uns jüngeren Theologen mitgegeben, das steht in seiner letzten Schrift, dass das Wichtigste im Leben ist, ein Lobsänger Gottes zu werden. Nicht ein erfolgreicher Pfarrer und Prediger, sondern ein Lobsänger Gottes. Darauf kommt es letztlich an. Mit einstimmen in den großen Lobgesang, der Himmel und Erde verbindet. Und in den letzten Zeilen, die er am Abend, bevor er in der Nacht verstarb, aufgeschrieben hat, da dankt Fritz Schwarz ausdrücklich den Menschen, die ihm geholfen haben, ein Lobsänger Gottes zu werden. Und als Gottesdienst für seine Beerdigung hat sich Fritz Schwarz einen Ostergottesdienst, den haben wir damals mitten im Sommer gefeiert, einen Ostergottesdienst nach klassischer Holsterhauser Liturgie gewünscht, weil in dessen Mitte das Loben und die Freude über den Sieg Jesu Christi über den Tod stehen. Gott loben, das ist unser Amt. Daran erinnern uns Ludwig Steil, Fritz Schwarz und auch die Fenster hier der Stephanuskirche, wenn wir sie eben in Verbindung sehen mit diesem Lobgesang am gläsernen Meer. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns hier versammeln in dieser Kirche mit diesen wunderbaren Glasfenstern, dann stehen wir zwar nicht am gläsernen Meer, aber doch vor Gott. Und wir verbinden uns mit unseren Liedern mit dem himmlischen Lobgesang, der die Größe und Herrlichkeit, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes preist. Wir werden daran erinnert. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Sind verbunden mit den Christen zu allen Zeiten und an allen Orten und mit den himmlischen Chören. Wir stehen auf der Seite des Siegers über alle Gewalten und auch den Tod. Wir wissen um die Zukunft, die Jesus uns eröffnet hat und die noch nicht mal der Tod zerstören kann. Wir sind befreit zum Lob Gottes. Jeder Gottesdienst hier in der Stephanuskirche ist Teilhabe am himmlischen Gottesdienst. Und mein Wunsch für die Zukunft dieser Gottesdienstgemeinde und dieser Kirche ist, dass in ihr der Lobgesang nie verstummt. Da nehme ich gerne Ludwig Stein auf. Und dass angesteckt von dem Lobgesang, der hier ertönt, noch viele Menschen zu Lobsängern unseres wunderbaren Gottes werden. Kantate, lasst uns singen. Lasst uns Gott Loblieder singen, denn Gott loben, das ist unser Amt. Jetzt hier auf dieser Erde und dann auch in Gottes Reich, wo wir mit allen zusammen, den Engeln, den Christen, die uns vorausgegangen sind, und auch mit den Christen aus allen Ländern und Erdteilen, wo wir alle gemeinsam dem Sieger zujubeln, groß und wunderbar sind deine Taten. Herr Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Nationen werden kommen und dich anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.